Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Und mit nicht nur einer, sondern gleich mehreren Weltpremieren schon zu Beginn dieser Sendung. Das nämlich unterscheidet Deutschlands größtes Tanzfestival Tanz im August von anderen Veranstaltungen dieser Art, bei denen dann doch auch gern mal Altbekanntes in neuer Umgebung gezeigt wird. Nicht so in Berlin. Unter den 22 internationalen Produktionen dort sind auch diesmal gleich etliche Uraufführungen. Und das nach 2 Jahren Pandemiepause, in der das Programm einmal nur online und einmal in sehr ausgedünnter Form stattfinden konnte. Kuratorin ist auch in diesem Jahr Virve Sutinen, seit 2014 künstlerisch verantwortlich für Tanz im August. Es ist ihr 9. und letztes Jahr in Berlin. Elisabeth Nehring ist unsere Kritikerin.
Joik heißen die traditionellen Gesänge der Samen. Sie haben eine suggestive, fast meditative Wirkung auf diejenigen, die zuhören, aber auch auf diejenigen, die singen. In dem Stück »The Answer is Land« werden sie von 4 Sängerinnen und 3 Tänzerinnen auf der Bühne intoniert. Choreografin El Sofisara integriert Gesang und Tanz auf eine Weise, die die Verbundenheit zwischen den Künsten und den Menschen verdeutlicht. Ruhig schreiten die 7 Künstlerinnen über die Bühne. Sie tragen schwarze Röcke und Oberteile, auf dem Kopf traditionelle Kappen mit roten Bändern. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Verbundenheit sowie die Zerstörung der Natur sind die thematischen Ausgangspunkte für die konzentrierte Inszenierung von El Sofisara. Die Choreografin lebt an abgelegenen Orten in Nordnorwegen und entwickelt ihre zeitgenössische Tanzkunst aus dem Erbe des indigenen Volkes im Norden der skandinavischen Länder. Auf ihre Herkunft bezieht sich auch Dana Ashby. Die kanadische Choreografin hat ihre Wurzeln in den Niederlanden und den First Nations, den indigenen Völkern Kanadas. In ihrer Performance »J'ai pleuré avec les chiens« »Ich habe mit den Hunden geheult« gibt es keine sichtbaren Verweise auf dieses Erbe. Doch die Idee der Transformation, die Dana Ashby in ihrer Performance erzeugen will, entsteht aus der Besinnung auf die eigene Geschichte und dem Protest gegen kolonialistische und kapitalistische Lebensweisen. Dafür lässt sie ihre 5 TänzerInnen starke energetische Zustände erzeugen. Sie kriechen auf allen 4 nackt über die Bühne und dehnen sich in anspruchsvollen Yoga-Posen mit weit geöffneten Armen und Beinen, bis die nah dran sitzenden Zuschauer auch das letzte intime Detail zu Gesicht bekommen. Dabei setzen sie ihre Stimmen ein, kläffen, knurren, bellen, jaulen. Alle animalischen Ausdrucksweisen werden bis an die Grenze der Erschöpfung und mitunter des Zumutbaren durchdekliniert. Der Einsatz der Stimme spielt auch für den in Berlin ansässigen Choreografen Jefter van Dinter eine Rolle. In der Uraufführung von Unearthed lässt er seine PerformerInnen die Stimmen erheben, allein, aber auch im Kollektiv. Im weiten Raum der Elisabethkirche verteilen sich Publikum und PerformerInnen. Unearthed bedeutet ausgraben oder auch einen Schatz bergen. Der Titel ist hier choreografisches Programm. Immerzu scheinen die Tänzerinnen und Tänzer an etwas zu ziehen, nach etwas Unsichtbarem zu graben, zu suchen, es freilegen zu wollen. Dabei gerieren sie sich als Leidende, zum Teil mit schmerzverzerrten Gesichtern. Ihre Gänge changieren zwischen wiegend und schleppend. Die Körper bilden schlaffe S-Kurven. Ihre individuelle Orientierungslosigkeit wechselt sich ab mit der Erforschung körperlicher Nähe. Auch wenn die beschriebenen Produktionen sich in den choreografischen Mitteln und Techniken vollkommen voneinander unterscheiden, was sie eint, ist die Suche nach Gemeinschaft, nach dem Kollektiven, wozu auch die Integration, mitunter sogar Immersion des Publikums gehört. Wir sollen nicht nur dasitzen und staunen oder analytisch betrachten, wir sollen reingezogen werden. Das gilt für einen großen Teil des diesjährigen Tanz im August-Programms. Dass diese künstlerischen Strategien nach 2 Pandemiejahren gut ankommen, ist an den Reaktionen von Zuschauerinnen und Zuschauern zu beobachten. Ständig und überall bedankt sich das Berliner Publikum mit großer Aufmerksamkeit und für seine Verhältnisse völlig untypischem, warmen bis enthusiastischem Applaus. Wäre es nicht fast zynisch, könnte man sagen, Die lange Isolation, das Fehlen gemeinsamer Erlebnisse war der Wertschätzung der Tanzkunst extrem zuträglich. Diese aufmerksame Offenheit gegenüber choreografischer Experimentier- und Innovationsfreude, gepaart mit einem wirklich ausgezeichneten Programm, macht die diesjährige Tanz im August-Ausgabe zu einem besonderen Erlebnis.
Elisabeth Nehring berichtete für uns aus Berlin. Wie eigentlich bekommen die Verantwortlichen in den Kulturinstitutionen mit, was man sich von ihnen wünscht? Das ist heute Thema unserer Sommerreihe über das Publikum. Und welche Rolle kann und muss das spielen, wenn sich zum Beispiel in den Museen das Repertoire seit längerer Zeit grundlegend verändert, wenn es zum Beispiel nicht mehr vor allem die meisten männlichen Namen aus Europa und den USA sind, die dort gezeigt werden? Eine Kunsthistorikerin, die schon seit längerem maßgeblich einen neuen Kanon etabliert, ist Susanne Gensheimer, Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Zur ständigen Sammlung der beiden Häuser dort zählen vor allem diese etablierten Namen, von Modigliani und Matisse bis Picasso und Beuys. In ihren Sonderausstellungen aber zeigt sie ganz andere Kunst. Bekommt sie die Wünsche des Publikums überhaupt mit, habe ich Susanne Gensheimer gefragt.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, mit der wir uns hier im Haus auch fast schon systematisch beschäftigen. Also es gibt sowohl im Bereich Bildung als auch bei den Kuratorinnen verschiedene Modelle und Formate, auch hier teilweise fest installierte Formate, die tatsächlich direkt mit BesucherInnen zusammenarbeiten, um sie zu befragen, um Meinungen einzuholen, um Erwartungshaltungen zu hören. Das machen wir sowohl mit sogenannten Fokusgruppen, das hat unsere Abteilung Bildung etabliert, und da denken wir sehr gut drüber nach. Also das, was wir dann eben hören, ist für uns schon zum Teil wirklich interessant.
Apropos hören, wir hören gerade im Hintergrund, dass Sie dabei offenbar sogar göttlichen Beistand haben in Düsseldorf.
Ja.
Was hören Sie denn? Was sagen Ihnen denn quer durch alle Generationen die Menschen, die zu Ihnen ins Haus kommen und vielleicht auch die, die nicht kommen?
Bei den Kindern und den Jugendlichen ist es so, das finde ich ganz schön, die sagen einfach, die fühlen sich in so einem sterilen Museum nicht so wohl. Ja, die wollen gerne, dass wir das Museum anders gestalten, dass wir die Ausstellungen anders gestalten, dass es irgendwie bequemer wird, dass Informationen leichter zugänglich sind, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen lockerer daherkommt, sage ich mal. Bei den Fokusgruppen ist es schon wesentlich komplexer. Da geht es dann wirklich konkret um die Inhalte. Aber etwas, was ich da schon oft raushöre, also was unsere Abteilung für Bildung eben auch immer wieder betont, ist, dass wir das, was wir versprechen, auch wirklich einhalten müssen. Also wenn wir sagen, wir haben einen Open Space und da bieten wir einen Raum für alle kostenfrei an, müssen wir wirklich drüber nachdenken, sprechen wir tatsächlich alle an oder sprechen wir doch wieder nur bestimmte Gruppen an? Und wir haben jetzt auch sehr intensiv darüber nachgedacht, wie können wir das eigentlich umsetzen? Also der Open Space ist ein Beispiel, aber in den Ausstellungen, diese Rechercheinhalte, die ein sehr hohes Niveau haben, dass wir die eben anders vermitteln können. Und unsere Ausstellung Mondrian, die jetzt im Herbst beginnt, da versuchen wir das eigentlich zum ersten Mal. Und ich bin total gespannt, wie da die Wahrnehmung sein wird.
Erfüllen Sie denn damit auch eine direkte Erwartung mit so einer Mondrian-Ausstellung? Zum Beispiel Ihr Haus, die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, ist ja vor vielen, vielen Jahren von Ihrem Vorgänger Werner Schmalenbach gegründet worden, mit der Prämisse, es ist eine Galerie der Meisterwerke. Bei Ihnen hängt Picasso, ja, und bei Ihnen hängt Mondrian und Modigliani und Miro und Matisse und. Ist das das, was die Leute dann auch regelmäßig von Ihnen erwarten?
Also ein bestimmter Teil unseres Publikums erwartet das von uns, und wir haben schon, das ist auch wirklich so meine persönliche Meinung, ganz klar festgelegt, dass wir eben verschiedene Besuchergruppen haben und ein unterschiedliches Publikum, und wir müssen verschiedene Formate entwickeln, um diese unterschiedlichen Gruppen anzusprechen. Dazu gehört dieses Publikum, das eben wirklich diese namhaften, meist europäischen Künstler, Künstlerinnen bei uns sehen will, viele, die auch eben bei uns in der Sammlung vertreten sind, und die Sammlung ist für uns natürlich auch immer ein wichtiger Bezugspunkt. Also das müssen wir machen. Wir müssen natürlich auch ökonomisch denken. Wir müssen übers Jahr verteilt immer eine bestimmte Menge von Ausstellungen machen, wo wir wissen, dass wir ein breites Publikum erreichen und dafür können wir dann wieder andere Ausstellungen machen, wie zum Beispiel Lucha Pape oder Carmen Herrera, wo wir dann eben eine neue Botschaft haben, wo wir jemand Neues vorstellen, wo wir die Leute dann mit sehr viel mehr Mühe überhaupt ins Haus bekommen müssen.
Da laufen Sie möglicherweise manchmal ein bisschen Gefahr, um es provokativ auszudrücken, Ihr Amt auch zu missbrauchen, wenn Sie sagen, ich kenne diese Erwartungen, ich weiß, dass die das wollen, aber ich mache es einfach nicht jedes halbe Jahr, oder?
Naja, wir haben eben doch ein sehr vielfältiges BesucherInnen-Spektrum, wenn man so will. Ja, es gibt eben diese Erwartungshaltung, aber es gibt zum Beispiel hier in Düsseldorf die Kunstszene, die sehr, sehr anspruchsvoll ist. Es gibt die Akademie, es gibt sehr engagierte Sammler, es gibt sehr gute Galerien und die wollen natürlich was anderes sehen. Die wollen natürlich mal Neuigkeiten sehen, die wollen was lernen, die wollen was erfahren, die wollen so eine wichtige Position aus Lateinamerika. Jeder weiß ja auch, dass der Horizont in der Kunst, auch in der klassischen Moderne heute ja viel, viel breiter ist. Ja. Und denn jeder, der reist, weiß, dass in den großen Häusern in anderen Ländern eben dann sehr viel internationalere Künstler, Künstlerinnen vertreten sind. Und da gibt es auch die Erwartungshaltung, dass wir da auch mitgehen. Ja, wir wollen ja schon nicht nur regional, sondern auch international eines der führenden Häuser sein und bleiben. Und da müssen wir eben auch in dieser Richtung arbeiten.
Das ist doch eigentlich eine schöne Entwicklung, oder? Dass von Ihnen nicht mehr nur noch der Kanon erwartet wird seitens des Publikums, sondern dass regelrecht danach gefragt wird, was gibt es denn sonst noch?
Ja, ich finde das toll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in Düsseldorf eigentlich das tollste Publikum erlebe, das ich bislang in den Städten, in denen ich gearbeitet habe, so erlebt hatte. Denn die Leute sind hier wirklich sehr interessiert und auch sehr kenntnisreich. Ja, das ist schon toll. Es gibt eine Erwartungshaltung, die ist, finde ich, durchgängig durch alle Besuchergruppen. Das ist die der Qualität. Also wir können uns da keine Fehler, wir können uns da keine Unseriositäten oder sowas erlauben. Aber unsere Ausstellungen sind immer sehr gut recherchiert. Das wird man jetzt zum Beispiel sehen bei der großen Reinhard-Mucher-Ausstellung, die wir im September eröffnen. Das ist für uns ja auch wichtig, dass wir immer auch mit Künstlern und Künstlerinnen aus der Region arbeiten. Ich finde, dazu sind wir verpflichtet, sowas zu machen. Und das ist so gut recherchiert und mit so interessanten Leihgaben aus allen Perioden seines Schaffens. Das müssen wir dann eben schon auch bringen. Ja, und da, glaube ich, haben wir auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das wissen die Leute, dass wenn die zu uns kommen, kriegen sie eben erstklassige Ausstellungen.
Müssen Sie da als Direktorin sowas wie eine kulturelle Mischkalkulation im Kopf haben? Bei Mucher
ja.
Kommen wahrscheinlich nicht so viele, aber das gleichen wir dann mit Mondrian wieder ein bisschen aus.
Genau, also ich muss, das ganze Jahresprogramm ist eine Mischkalkulation aus verschiedenen Faktoren. Also das eine ist, wie gleiche ich besucherstarke mit eventuell weniger besucherstarken Ausstellungen miteinander aus. Also zum Beispiel auch, wie gleiche ich regionale oder westliche Künstler, deren Namen bekannt sind, wie gleiche ich das aus mit interessanten internationalen Positionen. Aber dann auch, wie gleiche ich eben diese verschiedenen Besuchergruppen aus, also Ausstellungen und Projekte für das klassische Bildungsbürgertum auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite Projekte für junge Leute, Leute nicht mit Bildungshintergrund oder auch mit Migrationshintergrund. Also dass wir sozusagen wirklich versuchen, alle möglichen Besuchergruppen abzudecken. Und dann gibt es aber noch andere Aspekte, zum Beispiel, dass wir immer ein ausgeglichenes Verhältnis von Künstlern und Künstlerinnen abdecken. Also die Gendergerechtigkeit ist bei uns jetzt auch ein feststehender, eigentlich schon seitdem ich hier angefangen habe, ein feststehendes Ziel. In der Sammlung können wir das nicht so schnell erreichen, aber in unserem Programm können wir das eben erreichen und da tun wir das auch. Und dann gibt es noch viele andere Aspekte, also westliche Künstler, Künstlerinnen, nicht westliche. Also ich habe da jetzt auch mal tatsächlich so eine Art Mindmap erstellt, um diese ganzen Aspekte zu formulieren und auch transparent zu machen.
Gleichzeitig Ort für lustvolle Kunsterlebnisse zu sein, Kulturort, aber eben auch Bildungsort, Bildungsinstitut, Museum.
Ja.
Und über den Kanon eben dann auch den Horizont der Menschen zu erweitern. Ist das ein schwieriger Spagat?
Also ich bin ganz davon überzeugt, dass wir diesen Spagat machen müssen, denn Bildung beinhaltet ja immer auch sozusagen das Neue. Ja? Also ich bin überzeugt davon, dass es unsere Aufgabe ist, die Dinge, die in unserem Bereich, also der klassischen Moderne und der zeitgenössischen Kunst, die in der Welt passieren, dass wir das hier auch abbilden Wir müssen auch die Veränderungen unserer Gesellschaft abbilden. Wir müssen die Herausforderungen, vor die wir alle im Moment gestellt sind, das müssen wir auch aufgreifen. Das heißt, wir müssen auch inhaltlich so arbeiten, dass wir eine Relevanz haben, dass unsere Ausstellungen interessante Diskussionsplattformen zum Beispiel sein können, wie jetzt etwa die Ausstellung Dialoge im Wandel mit den Fotografien aus der Sammlung von Arthur Walter. Also das sind Fotografien von Künstlern und Künstlerinnen aus afrikanischen Ländern. Und da sprechen wir wieder ein ganz anderes Publikum an. Da kommen sehr viele Schulen beispielsweise, sehr viele junge Leute. Also das muss schon sehr vielfältig sein und in sich eben stimmig.
Susanne Gensheimer, die Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, in unmittelbarer Nähe des Rheins gelegen. Den deutschen Flüssen geht es gerade wieder einmal gar nicht gut. Tonnen toter Fische in der Oder, historische Tiefstände überall, auch am größten und wichtigsten, dem Rhein. Dort scheint es zu Ende zu gehen mit der jahrhundertealten deutschen Rheinromantik. Die aktuellen Bilder jedenfalls sehen nicht mehr danach aus. Einer, für den der Rhein immer wieder eine Rolle gespielt hat, ist der Schriftsteller Christoph Magnusson. Sein letzter Roman, Ein Mann der Kunst, wäre ohne die liebevoll ironische Beschreibung dieser so urdeutschen Kulturlandschaft, ihrer Weinberge, ihrer Burgen, ihrer Touristen, gar nicht denkbar. Was denkt er, wenn er nun die Bilder von ausgetrockneten Ufern und sterbenden Fischen sieht? Und warum eigentlich liebt er den Rhein so sehr? Das habe ich Christoph Magnusson gefragt.
Also was mich am Rhein so fasziniert hat, ist immer, dass es halt so viele verschiedene Aspekte hat, die mich auf ganz unterschiedliche Weise berühren. Also es ist einfach zum einen natürlich also diese große Kulturlandschaft, der Weinbau seit den Römerzeiten, dann auf der anderen Seite die ganze Entdeckung des Rheins, die ja einhergeht mit der Entdeckung des Tourismus im 19. Jahrhundert, diese Rheinromantik, also die natürlich sich in Bildern ganz stark ausdrückt, in klassischer Musik, in den Gedichten, also von Arnim und von Heine. Das ist etwas, was sich mir ganz tief so ins Gedächtnis einfach eingegraben hat, also sowohl in das Bildgedächtnis als auch in das Textgedächtnis. Und auf der anderen Seite ist natürlich sehr faszinierend zu sehen, wenn man heute am Rhein steht, was da so ist, also dieses Nebeneinander des Profanen und des Hochgeistigen, Hochromantischen. Also ich stehe in Rüdesheim vor der Bremserburg und daneben ist der Dönerladen und dann gehe ich zwei Schritte weiter und gucke noch auf die Weinberge und denke, ach, diese erhebende Landschaft und die Burgen, und dann wird man vom Güterzug überfahren, weil der Rhein natürlich auf der einen Seite der große kulturelle Topos ist, auf der anderen Seite natürlich einfach eine Verkehrsschlagader und ein ganz starker Wirtschaftsraum. Und egal wie viele Güterzüge da sind und egal wie viele Dönerbuden, trotzdem habe ich immer diese Bilder im Kopf von der Rheinromantik, die Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, Heinrich Heine, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin, die Lorelei, und das geht mir überhaupt nicht aus dem Kopf, also egal wie viel Profanes da heutzutage stattfindet, und deswegen ist der Rhein für mich das große, wichtige Beispiel für die Suggestivkraft von Kunst und von Literatur, weil da sind Bilder in meinem Kopf, die durch eine profane Realität überhaupt nicht angefochten werden. So tief sind die in mir drin, diese Bilder aus der Malerei und diese Texte, diese Lyrik.
Sind die denn auch so stark, Herr Magnusson, dass die aktuellen Bilder, die Sie ja auch sehen, die ausgetrockneten Flussbetten, die verdorrten Fische, das Schilf, das nicht mehr grün ist, sondern gelblich oder braun und so weiter, dass die diese Bilder, die Sie im Kopf haben, nicht kaputt machen können?
Also es ist natürlich eine Sache, die mich mitnimmt, aber es ist auch eine Sache, die für mich natürlich eher ein zusätzliches Bild nochmal hinzufügt zu diesem großen kulturellen Resonanzraum, der Rhein eben ist. Also der Rhein ist ja schon immer etwas gewesen, woran wir versucht haben, gesellschaftliche Veränderungen auch abzulesen. Also der Rhein war ja schon also in den 80er Jahren ein großes Symbol halt für Umweltzerstörung, Umweltverschmutzung. Ich erinnere mich nur an den Brand in den Chemiewerken von Sandoz in Basel, wo dann die Feuerwehr Löschwasser in den Rhein leitete und überall die Fische starben. Das ist auch so ein Bild, mit dem bin ich aufgewachsen, als das Bild für Umweltverschmutzung. Während des Zweiten Weltkrieges war es ja auch immer ganz, ganz wichtig zu gucken, welche Brücken über den Rhein sind jetzt besonders wichtig. Und da wurden ja die Filme gemacht, auch über die Brücke von Remagen. Sehr viele Sachen versuchen wir immer abzulesen an dem Rhein, weil es eben so ein wichtiger Fluss ist, an dem so viel deutsche Kultur eben hängt. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, was es jetzt mit mir macht, ob das jetzt diese Romantik vollkommen zerstört hat, ob es die überlagert. Ich würde einfach denken, dass es dem einfach nur eine weitere Facette noch hinzufügt, beziehungsweise das ist natürlich meine Hoffnung, dass ich das irgendwie integrieren kann in meine generelle Begeisterung für die vielen Arten und Weisen, auf die ich den Rhein wahrnehme.
Wir haben gesprochen über Brücken, über Burgen, über Bahnstrecken. Wir haben nicht gesprochen über das Wasser. Kann es den Rhein, kann es die Rheinromantik ohne Wasser geben?
Das fällt mir auch in der Tat schwer, mir das vorzustellen. Aber die Frage nach dem Wasserstand, die ist natürlich so alt wie die Schifffahrt überhaupt. Und es führt uns jetzt, denke ich mal, auch vor Augen eine Sache, die wir lange ignoriert haben, nämlich, dass der Rhein eben nicht nur diese Region ist, wo man Urlaub macht, wo man sich vielleicht als Anwohner beschwert über den Lärm der Güterzüge, wo man den Weinbau und die Burgen und die Kultur sich anguckt, sondern dass der Rhein eben auch wirklich ein Hightech-Produkt ist. Also wie genau dieser Wasserstand vorausgesagt wird und wie diese Schifffahrt also so minutiös abgestimmt da stattfindet, das ist eine Sache, die wird jetzt den meisten Laien, also meiner inklusive, jetzt glaube ich erst so richtig bewusst.
Und doch noch eine Chance für die deutsche Rheinromantik. Der Schriftsteller Christoph Magnusson war das. In den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig geht es zunächst noch einmal um das Attentat auf Salman Rushdie.
Während das Entsetzen weltweit groß ist, der deutsche Penn Salman Rushdie zum Ehrenmitglied ernannt hat und eine weltweite Lesung plant, weist der Iran jegliche Verantwortung zurück und gibt sogar dem Autor selbst die Schuld am Attentat. Es gibt keine Verbindung zwischen dem Iran und dem Täter, sagte Außenamtssprecher Nasser Kanani. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur ISNA. Rushdie habe mit seinem Werk nicht nur den Iran, sondern Muslime weltweit beleidigt, so Kanani weiter. Und Zitat, Rushdie selbst ist für den Anschlag verantwortlich. Aussagen, die erschrecken, aber vermutlich jemanden wie den Schriftsteller Günter Wallraff kaum verwundern. Bei ihm lebte Salman Rushdie zu Beginn der 90er Jahre eine Zeit lang. Wallraff und Rushdie konnten damals das Haus in Köln nur mit Polizeischutz verlassen, erzählte dieser in unserer Sendung Büchermarkt. Außerdem lobte er noch einmal die literarische Qualität der satanischen Verse.
Er war zum Nobelpreis vorgesehen, aber auch die Schwedische Akademie duckte weg, weil die satanischen Verse sicher Anstoß erregen, aber das Buch ist nach wie vor ein Weltbestseller, der den Nobelpreis verdient hätte,
sagt der Schriftsteller Günter Wallraff über Salman Rushdies Buch Die satanischen Verse. Und auch die Autorin und Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal wies in der gleichen Sendung ebenfalls auf die literarische Bedeutung des Booker-Preisträgers hin und dass sein von den iranischen Religionswächtern so kritisiertes Buch alles andere als islamfeindlich sei.
Also er nimmt Religionen als Geschichten, die uns prägen, ernst und wahr und wichtig und sagt, es ist wichtig, dass wir sie uns aneignen. Wir bestehen aus Geschichten und wenn wir diese Geschichten sozusagen nur wiederholen, dann sterben sie. Und er sagt auch irgendwie, es geht nicht darum, es gut zu machen. Menschen können mir vorwerfen, ich habe es nicht richtig gemacht, aber es geht darum, es immer weiter zu tun. Nur so können wir es lebendig halten. Und es ist tatsächlich so, dass er sagt, es geht eben nicht um Glauben oder Nicht-Glauben, es geht um Macht und Kontrolle und zwar um die Kontrolle, seine eigenen Geschichten erzählen zu dürfen.
Mitu Sanyal zu Salman Rushdie. Wie bedroht SchriftstellerInnen weltweit sind, das zeigt auch der Prozess gegen die preisgekrönte Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangaremgar, der heute in Harare fortgesetzt wurde. Zwei weitere Zeugen wurden vernommen, die beide unterstrichen, dass Dangaremgars Protest in Zimbabwe im Jahre 2020 keinesfalls den Frieden des Landes gestört habe. Ein endgültiges Urteil will das Gericht am 26. August fällen. Noch eine traurige Meldung zum Schluss. Der britische Autor Nicholas Evans hat mit Der Pferdeflüsterer einen Bestseller geschrieben und der wurde in 40 Sprachen übersetzt. Jetzt ist er im Alter von 72 Jahren gestorben.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann erfahren Sie in den Informationen am Abend die aktuellen Entwicklungen zum Thema Gasumlage. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.